Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd Zehtrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2-mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.
Dieses Abends heißt: Gottes Arm reicht zu den Sternen. Auch schön, gell? Hat auch mit Sternen zu tun. Vielleicht ist mir gerade deswegen wieder eingefallen. Gottes Arm reicht zu den Sternen. Und die Schriftstelle, von der ausgehend ich heute Abend etwas sagen möchte, steht ganz am Anfang unserer Bibel, und zwar im ersten Buch Mose im 15. Kapitel. Habt ihr schon gelesen, aber wir tun ja immer wieder so, als hätten wir es noch nie gelesen, damit unser Herz ganz offen ist, Wahrheit immer wieder neu von anderer Seite zu betrachten und zu empfangen. 1. Mose 15, Abvers 1. Nach diesen Begebenheiten, da gab es erst einen Kampf und dann gab es Abendmahl und Zehnten geben und so mit Melchisedek, und danach erging das Wort des Herrn an Abram, da hieß er noch Abram, in einer Offenbarung. Doppelpunkt, jetzt geht's los. Fürchte dich nicht. Heike, Michael und Michael und wie ihr alle heißt. Fürchte dich nicht. Hier steht dann Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham aber sprach: Danke, Herr, das habe ich schon immer gewusst. Halt, du hast die Bibel gar nicht auf, du kannst ja gar nicht. Du behauptest, du kennst den Text. Dann sag mal, was da steht. Okay, das steht da nicht. Gut, ich versuch's nochmal. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Danke, lieber Herr, sprach Abraham. Heidrun? Sie glaubt mir nicht. Nein, der Abraham, der kommt von der anderen Seite. Hier steht in Wirklichkeit, Abraham aber sprach: O Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gehe? Also Abrahams Problem an diesem Punkt war nicht so sehr das Materielle und das Geld, davon hatte er mehr als genug und Herden und Vieh und weiß ich nicht was alles. Das war gar nicht sein Ansatz. Der sagt irgendwie: Gott, ich will überhaupt nicht noch mehr, das ist so sinnlos. Ja, ist das nicht eine interessante Aussage? Bitte nicht, was willst du mir denn noch geben? Ich hab doch schon, also es war jetzt sein Punkt halt, ne? Was willst du mir denn noch, weil es macht keinen Sinn, wenn es keine Generation nach mir gibt, die das auch empfängt, der ich das weitergeben kann. Und ich kann das total gut verstehen. Und ich denke, es ist menschlich so zu empfinden. Leute, die ungewollt kinderlos sind, die können das total nachvollziehen. Ja, wie hart das ist, dass da einfach keiner nach dir kommt. Dass es niemanden gibt, keine kleinen Füße in deinem Haus, keiner, den du großziehst, der irgendwann mal dein Geschäft übernimmt, dein Haus erbt und dem du all deine Lebensweisheit, Liebe und Kraft geben kannst. Das ist ganz doof irgendwie. Und das, ich habe die Erfahrung gemacht, es geht dann auch weiter, wenn Leute Eltern sind, das reicht denen auch nicht, dann wollen die auch noch Enkelkinder haben. Ihr Omas und Opas, sofern hier, ja. Das reicht auch nicht. Mein Vater, der fragte dann irgendwann schon mal, ja, und wann gehst du denn mal nicht mehr arbeiten und wann kommt denn da mal was? Ne? So, da war einfach eine Sehnsucht in seinem Herzen, dass es weitergeht, dass es irgendwie weitergeht, dass da noch wenigstens einer mal kommt, so ein kleiner Kerl oder ein kleines Mädchen. Ja, das ist die Sehnsucht. Und ich sage euch eins, das ist auch Gottes Sehnsucht. Ich habe hier mal drüber gepredigt, Gott ist ein Gott der Generationen, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und dann geht's weiter, zack, 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 bis zu uns. In Christus gehören wir diesem Geschlecht an. Ja, sind wir Nachkommen dieser Leute im Glauben. Und es macht irgendwie keinen Sinn, gesegnet zu sein, wenn man das Zeug alles nur für sich selber hat und hortet und Scheunen baut und es geht nicht weiter. Und das war die Perspektive, die Abraham hatte an diesem Tag. Gott hat ihn ermutigt und hat gesagt: Hey, Freund Abraham, wir zwei, ich bin dein Schild, ich bin dein großer Lohn. Ist das nicht gut? Und der Abraham denkt: Oh Gott, Gott will mich schon wieder segnen. Aber was, wohin damit? Wie geht's weiter? Wo ist die Zukunft? Und er sagt: Ein Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus, ein fremder Mensch, den ich in mein Haus aufgenommen habe, der mein Mitarbeiter geworden ist. Aber der ist nicht mein Fleisch und Blut. Das ist irgendwie nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Und Abraham sprach weiter, fängt an, sich zu beschweren so ein bisschen. Siehe, du hast mir keinen Samen gegeben. Und siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Und das Wort des Herrn erging an ihn: So soll es sein. Die Heidrun hat sich schon zurückgesetzt, denkt, jetzt erzähle ich keinen Mist mehr, aber die Heike widerspricht. Und sie hat recht. Gott war nicht einverstanden. Gott war nicht einverstanden damit. Sondern Gott sagt: so nicht. Das ist nicht deine Zukunft. Dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird. Der soll dein Erbe sein. Und bevor Abraham Luft holen kann und wieder widersprechen kann und den Mund aufmachen kann, sagt Gott weiter oder macht Gott etwas und spricht weiter. Er führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Die Sterne haben ihn überzeugt. Da hat er nicht mehr widersprochen. Die Bibel sagt uns als nächstes von ihm als Reaktion, er hat geglaubt, er hat Gott vertraut. Er hat das Wort ernst genommen. Ja, in der Gefahr, mich zu wiederholen, es kam mir selber irgendwie bekannt vor, aber ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe. Abrahams Vorstellung von der Zukunft war geprägt von was? Sagt ihr mal was, großer Hauskreis, gib mir mal Antwort. Seine Vorstellung von der Zukunft, bevor er geglaubt hat, hatte er ja ein Bild von seiner Zukunft. Was wird mit meinem Geld und mit meinem Vieh? Ich habe keine Erben, das heißt, er war begeistert, fröhlich. Er hatte keine Perspektive, beziehungsweise eine Negativ, deprimiert, genau sowas wollte ich jetzt hören. Okay, ich habe mal aufgeschrieben, sie war geprägt von Enttäuschung. Lange Jahre gewartet, kein Kind gekommen. Überall die Geburtsanzeigen in den Käseplättchen, aber bei den Abrahams tat sich nichts. Ja. Frust. Scheinbar nicht erhörte Gebete. Er hat bestimmt viel gebetet, glaube ich einfach mal so, um Nachkommenschaft, weil er hatte schon vorher eine Beziehung zu Gott und Gott hat ihm ganz viele Sachen aufs Herz gelegt, schon bevor das Gesetz da war. Und ja, Resignation, er hat sich damit abgefunden. Er hat gesagt, okay, kommt kein Kind. Nimm mal halt den Eliezer, der ist ganz zuverlässig, der ist ganz treu. Ist zwar nicht die erste Wahl so, Kind wäre schöner gewesen, aber dann soll er es halt sein. Charakterstarker Mensch, Mitarbeiter, dann geht's halt mit dem weiter. Er hat sich arrangiert, könnte man so sagen. Richtig? Er hat sich arrangiert mit dieser negativen, nicht so gesegneten Perspektive. Und ich glaube, das tun wir manchmal auch. Dass wir uns arrangieren mit dem Zweitbesten. Dass wir uns arrangieren mit etwas, sieht vielleicht gar nicht mal schlecht aus. Ne? Ich meine, ich bin gesegnet, ich habe einen zuverlässigen Menschen, dem kann ich das weitergeben. Die Dynastie lebt irgendwie weiter, auch unter einem anderen Namen. Und okay, dann ist es halt so. Wir finden uns ab. Wir arrangieren uns mit dem Zweitbesten. Aber es könnte ja sein, so rein theoretisch, dass außerhalb unseres Zeltes, unserer Birne, hat es gestaubt? Ich glaube, es hat gerade gestaubt. dass es da eine ganz andere Wirklichkeit gibt und einen ganz anderen Plan. Obwohl wir doch schon so alt sind und so lange mit Gott gegangen sind wie Abraham, obwohl wir doch schon alles wissen, wie es läuft, könnte es ja sein, dass Gott uns doch nochmal überrascht, oder? Oh, seid ihr... Hätte ja auch ein anderer was sagen. So ab und zu mal ja oder Amen. Oder es könnte ja sein, dass Gott dich auch nochmal überrascht. Danke. Halleluja, oder? Ja, das wollen wir doch. Super. Amen, das will ich auch. Gott hat mich schon überrascht. Und ich glaube, es war nicht das letzte Mal. Glaube ich ganz fest. Gottes Vorstellung war völlig konträr. Könnt ihr das vorstellen? Wie gegenteiliger kann es nicht sein, oder? Keine Nachkommen, Knecht Eliezer. Und Millionen, weil so war es ja letzten Endes. Abraham, Isaak, Jakob oder Israel. Israel, das Volk Gottes. Millionen von Menschen gehen zurück auf diesen einen Mann. Und diesen einen Sohn, den er ja eigentlich nur gehabt hat. Die anderen kamen ja, die vielen kamen erst nachher in den anderen Generationen. Aber sie kamen aus seinem Fleisch und Blut. Das waren seine Nachkommen, seine Enkelchen und seine Urenkelchen und seine Ururenkelchen und so weiter. Das war völlig konträr. Auf der einen Seite nichts und auf der anderen Seite am Ende Millionen. Das gefällt mir gut. Wer weiß denn, wie viele Sterne es gibt? Weißt du, wie viele Sterne stehen? Ja? Sichtbar 2000? Was meinst du, Udo? Okay, für gute Augen rund um die Erdkugel 6000. Mhm. Ich habe gelesen oder in der Predigt gelernt, weiß ich jetzt nicht genau, habe ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben, dass es 30.000 katalogisierte Sterne gibt, dass es aber reell in die Millionenzahl geht. Schüttelst du den Kopf? Es ist unzählbar. Wir können es nicht wissen, genau. Und das war auch letzten Endes der Punkt hier in unserem Vers 5, den Gott dem Abraham vor Augen führt. Zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Das war unmöglich. Das zu zählen war unmöglich. Ja, die Bibel sagt ja, Gott sagt über sich, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, meine Wege nicht eure, sie sind höher und so weiter. Und das glaube ich auch total. Aber wisst ihr, was ich auch glaube? Dass Gott, beinahe hätte ich gesagt Heidenspaß, aber das passt jetzt irgendwie nicht. Dass Gott, vielleicht doch, weil wir sind ja so gesehen auch Heiden. Dass Gott eine unglaubliche Freude daran hat, seine Gedanken mitzuteilen. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich teile schon recht gerne meine Gedanken mit. Manchmal muss man aufpassen, wem man was mitteilt. Und zwar ist es die Nachbarin Eulalia dann auch, dass man einen Pickel am Po gehabt hat oder so. Ne? Und ja, mein, sowas macht ja schnell die Runde. Das ist ja interessant, solche Sachen. Aber ich teile es trotzdem gerne mit. Mir ist es wichtig, das zu teilen, was auf meinem Herzen ist. Und das ist auch normal, weil wir als Beziehungswesen geschaffen sind. Und stellt euch vor, Gott ist auch so. Wir sind nämlich nach seinem Bild geschaffen. Und er liebt es, seine Gedanken mitzuteilen. Er möchte das auch. Das steht mehrfach in der Bibel. Und einmal möchte ich es mit euch lesen, weil es nur 3 Kapitel von unserer Stelle von eben entfernt ist. In 1. Mose 18, Vers 17 bis 19. Übrigens hat Gott das noch ein paar Mal wiederholt, das mit den vielen Nachkommen und mit dem, dann hat er noch von Sand, die sollen sein wie Sand am Meer, kam dann noch, ne? Wie viel Sandkörner gibt es, kann mir das einer sagen? Nee, wahrscheinlich auch nicht. Also auch unzählbar, noch krasser wahrscheinlich als bei den Sternen oder vergleichbar. Und ihr kennt die Geschichte der Begegnung mit diesen Engeln und danach sind ja die gleichen Engel marschiert, um keine frohe Botschaft, sondern um die Botschaft des Gerichts für Sodom zu bringen. Und Abraham ging ja mit. Und Vers 17 steht dann, da sprach der Herr, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch gewiss zu einem großen und starken Volk werden. Und alle Völker der Erde sollen in ihm gesegnet werden. Denn ich habe ihn ausersehen, dass er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm gebiete, den Weg des Herrn zu bewahren, indem sie Gerechtigkeit und Recht üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Im Jakobusbrief, ich glaube 2,23, steht, dass Abraham ein Freund Gottes war. Er war ein Freund Gottes. Und mit Freunden teilt man sein Herz und auch Gott tut das. Und er sagt hier, sollte ich das verbergen, was ich tun will? Ich will Abraham meine Gedanken, meine Pläne mitteilen. Ich will ihm sagen, was ich vorhabe, was hier passieren soll. Und ja, ich glaube, bei Amos steht das noch irgendwo, dass Gott das will, dass er es mitteilen will. Und ich glaube, im Psalm 25 steht, dass die, die Gott fürchten, dass die hören, dass die seine Pläne mitbekommen, dass sie erfahren, was er vorhat. Und es wiederholt sich durch die Schrift hindurch, dass Gott eine Sehnsucht hat, das zu offenbaren. Gott tut das oft, damit er seine Pläne verwirklichen kann, damit nämlich Menschen hingehen und den Weg frei beten dafür. Wir lesen von Simeon und Hannah im Neuen Testament, die gewartet haben auf den Messias, die gebetet haben für diese Erscheinung, für das Kommen des Messias. Und wir kennen die genauen Zusammenhänge in der geistlichen Welt nicht, aber ich denke, dass es so ist, dass Gott sie gebraucht hat, dass Gott ihnen eine Offenbarung gegeben hat, einen Einblick in sein Herz, in seine Gedanken, in seinen Willen für die Zukunft, so wie hier auch bei Abraham, sodass sie durch ihre Fürbitte den Weg frei machen konnten dafür. Wenn Gott sagt, meine Gedanken sind höher, dann heißt das für mich, es gibt wahrscheinlich viele verschiedene Arten von Gedankenquellen oder mehrere, aber nehmen wir mal die zwei. Es gibt die menschlichen Ursprungs, unsere eigenen, das lesen wir eben. Ach, ich gehe doch kinderlos dahin und so, ne? So die Realisten unter uns, die sehen, ach guck mal, so sieht's aus auf dem Konto, so sieht's aus bei uns. Oder das sind menschliche Gedanken, menschlicher Ursprung. Aber es gibt die Gedanken Gottes und die haben einen völlig anderen Charakter. Die sind revolutionär, die sind mit dem Verstand nicht zu erfassen, die sind nicht normal, würden wir sagen. Ja? Die sind nicht logisch, nicht fassbar, nicht begreifbar. Und ich glaube, dass wir als Christen lernen oder lernen dürfen mit dem Heiligen Geist, die zu unterscheiden, diese Gedanken, die in unserem Kopf sind. Aus welcher Quelle kommen die? Ist das Seele, das menschliche Gedanken oder sind die irgendwie höher? Sind die irgendwie doch göttlichen Ursprungs? Oder auch vom Feind, ne? Die Möglichkeit gibt es klar auch noch. Ja. Gott kann und möchte uns mitteilen, was er will. Das hat er durch sein Wort getan und das tut er auch durch seinen Geist. Und nochmal zurück zu diesem ersten Text, 1. Mose 15, zu dem letzten Vers, den ich gelesen habe, das war Vers 6, da steht, und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Und es ist so schade, dass wir alle kein Hebräisch können, aber ich habe etwas gelernt über das hebräische Wort, das hier steht für Glauben. Und das ist ganz herrlich, das müsst ihr euch merken. Das hebräische Wort für Glauben, das an dieser Stelle steht, heißt Aman oder Amen. Das Wort steht da interessanterweise. Und das bedeutet, so wie ein Baby im Arm der Mutter oder einer Amme zu sein, geborgen, ohne Angst fallen gelassen zu werden. Können wir uns das Bild dazu mal vorstellen? Wir in Gottes Arm, in dem Vertrauen wie ein Baby, das keine Angst hat, dass es fallen gelassen wird. Könnt ihr euch das vorstellen? Schon lange her mit unserem Baby da sein, ich weiß. Man kann sich ja auch nicht wirklich dran erinnern, aber vorstellen können wir es uns gut. Und wir haben auch alle bestimmt schon mal eins im Arm gehalten. Ja, und diesen Blick gesehen. Die Angst, das kommt irgendwie erst später. So mit 2, 3 Jahren, wenn sie dann sagen, Mama, lass das Licht an. Ich habe Angst, wenn es dunkel ist. Das kommt später. Vorher, glaube ich, weiß ich nicht, bin kein Kinderpsychologe. Aber das fängt später an. Und dieses Gefühl, diese Art von Vertrauen, meint dieses Wort Glauben, was hier steht. Boah, das gibt mir was, wenn ich mir das so vorstelle. In Gottes Arm, wie ein Baby, so geborgen, keine Angst. Ja. Halleluja. Und Gott hat Abraham seine Pläne und seine Gedanken mitgeteilt. Er hat gesagt, schau dir den Himmel an, zähl die Sterne, wenn du kannst. Und das habe ich mit dir vor. Nicht das, was du dir gedacht hast oder womit du dich abgefunden hast, sondern ganz etwas anderes. Und ich glaube, dass es Gottes Ziel ist, dass wir diese höheren Gedanken kennenlernen. Natürlich nur zum Teil und natürlich begrenzt, aber ich glaube, dass genau das Gott will. Erneuert euer Denken. Denk so, wie Gott denkt. Wenn du krank wirst, denk nicht, oh, jetzt ist es vorbei, sondern mal gucken, wie Gott das macht. Wie wird er mich denn diesmal heilen? So irgendwie ganz anders im Glauben und in diesem Vertrauen, in diesem Aman-Glauben. Die Bibel sagt in Jakobus 4,7, so unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Also Aktivität ist gefragt, feststehen und Schritte auf Gott zumachen, Entscheidungen treffen. Und anfangen wie Abraham, wenn Gott dir solche Dinge sagt, sie zu glauben. Gott baut Familie und Gott baut Gemeinde auf Generationssicht hin. Das ist, was ich glaube. Es gab welche vor mir, manchmal muss ich mir das bewusst machen, es gab schon welche vor mir. Ich lese oft Bücher von den Leuten und finde das faszinierend, richtig alte Bücher zu lesen. Wisst ihr, so habe von einem Mönch aus dem 15. Jahrhundert eins gelesen, so, boah, und das ist cool. Es gab Generationen vor mir, Leute, die verliebt waren in Gott, die gläubig waren, die Jesus von Herzen nachgefolgt sind. Weil sonst wäre ich ja auch nicht da. Irgendeiner hat es ja mir auch gepredigt und dem, der es mir gepredigt hat und so weiter. Das baut alles aufeinander auf. Und all das, was wir empfangen, macht keinen Sinn, wenn wir es nur für uns selber festhalten. Es ist zum Weitergeben da. Und ich glaube, die Joyce Meyer hat das gesagt, die unglücklichsten Leute sind die, die nicht anderen dienen oder so irgendwie, hat sie gesagt. So die, die nicht, die alles für sich behalten und sagen, oh, ich und meine Bedürfnisse und da hat er mir doch, da war da, oder so, so predigt sie. Wir haben uns gestern so eine Predigt angeguckt, die war nur auf Englisch und ich habe nachher zu Bernd gesagt, die hätte auch jemand verstehen können, der kein Englisch kann. Die hat das so mit ihrer Körpersprache und ihrer Stimme rübergebracht. Und sie sagte, das ist das Problem von vielen von uns, dass wir nicht gelernt haben, das fröhlich weiterzugeben, anderen zu dienen und zu kapieren, dass das Nachfolge bedeutet. Und sie hat dann über Outreaching und über Evangelisation, habe ich sie noch nie was sagen hören, bewusst geredet und mein Herz ging so richtig auf. Hat mir richtig gut gefallen. Und ja, das Ziel dieser Andacht ist, dass wir gleich beten und dass Gott uns dabei hilft, seine Gedanken, die er denkt, zu unseren Gedanken zu machen. Ein Stück mehr. 100% werden wir heute Abend nicht schaffen. Den Glauben habe ich nicht. Aber ein Stück mehr. Für dich ganz persönlich, für deine Situation, wo vielleicht was entgegensteht oder wo dich was nervt oder frustriert oder enttäuscht bist oder wo du dich arrangiert hast mit etwas. Wie heißt dieser Spruch? Das Gute ist der Feind des Besten oder irgendwie so? Ich weiß es nicht. Also man nimmt so schnell die zweite Wahl, Eliezer, und denkt gar nicht daran, dass Gott mehr hat und dass Gott einen ganz anderen Plan haben könnte, der viel größer ist, als wir es mit unserem Verstand uns ausdenken könnten. Wo wir denken, hier ist ein Schlussstrich, da geht nichts mehr. Was soll da groß noch kommen in der Ecke? Da lacht Gott im Himmel und sagt, hallo, Manuela, Manuela, Maria. Guck mal auf meinen Plan, auf meine Tafel, radier mal deins aus und mach mal eine Kopie von meinem. Ja, eine Schriftstelle noch, bevor wir beten, möchte ich lesen mit euch aus Johannes 15. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Hier steht nicht, der muss sich furchtbar anstrengen, dass was passiert. Hier steht nicht, der muss den letzten Tropfen Saft aus dem Weinstock an sich ziehen mit dem stärksten Vakuum, das er produzieren kann. Sondern hier steht, das passiert einfach, weil ihr mit mir zusammen seid. Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Boah, das klingt fett, würde die Melli wahrscheinlich jetzt sagen. Das klingt gut, das klingt satt, das klingt voll. Freude. Dann habe ich mir aufgeschrieben, in ihm bleiben ist gleich Gehorsam und Gehorsam gleich Freude. Es macht Spaß, den Plan zu erfüllen, den Gott für uns hat. Es macht Spaß, zu einem Volk zu werden, das so zahlreich ist wie die vielen Sterne, die am Himmel stehen. Es ist gut und es ist überhaupt nicht anstrengend, weil es tut der eine, Gott. Und nicht Abraham und nicht du oder ich. Alles, was wir tun müssen, ist an ihm bleiben, ihm erlauben, seine Gedanken in unser Herz zu pflanzen und ihm zu vertrauen wie ein Baby im Arm der Mutter, dass er uns nicht fallen lässt und dass er tut und ausführt, was er beschlossen hat. Amen. Amen. Ja, dann lasst uns doch zusammen stehen, bitte. Und Gott einladen. Und Herr, mir gefällt das, dass du den Abraham bei der Hand genommen hast und aus seinem Zelt rausgeführt hast. Mir gefällt, dass du ihn aus seinen Gedanken, aus seiner Begrenztheit, aus seiner Resignation hinausgeführt hast, ins Freie, unter diesen Sternenhimmel, und dass du gesagt hast, guck dir das an. Das ist, was ich vorhabe mit dir. Und nicht weniger. Vertrau mir, die Frucht kommt. Deine Nachkommenschaft, sie kommt. Dein Segen, er kommt und es geht weiter. Ich werde bauen auf dich, Generation für Generation für Generation. Und Herr, wir möchten dich preisen und ehren für dein Wort, für all das, was du uns da schon mitgeteilt hast, wie du denkst über uns, was du vorhast, wie du dir unser Leben vorstellst. Wir danken dir, Jesus, dass du uns das schriftlich gegeben hast, mit dem Kreuz und mit all dem, was du dort erkauft hast für uns. Und dazu gehört Vergebung jedweder Schuld, Heilung von jedweder Krankheit, Befreiung von jeder Gebundenheit, frei vom Fluch der Armut und der Gefangenschaft. Wir danken dir, dass wir das echt schriftlich haben, dass du dich verbürgt hast in deinem Wort. Und dass wir voller Zuversicht dem im Glauben ja nachjagen, was uns gehört. All die Sterne, all die Verheißungen, all die Zusagen, Herr. Und ich danke dir, dass du auch durch übernatürliche, ganz persönliche Offenbarung uns immer mehr deine Gedanken zu eigen machst, Herr. Dass du die Herzenstafel da auswischst und ausradierst, wo noch Gedanken menschlichen Ursprungs sind. Und dass du mit deiner Handschrift dort, mit deinem Finger dort hineinschreibst, was deine Gedanken sind und was deine Pläne sind. Ich lade dich dazu ein, Heiliger Geist, dass du das tust. Ich möchte dich ermutigen, einfach hinzuhören. Und wenn Gott dir etwas sagt, dass du es aufschreibst, dass du es festhältst, diesen Gedanken. Und dass du auch bewusst Gedanken der Resignation, der Frustration, des Sich-Abfindens Gott abgibst. Jetzt mit einem Gebet einfach ganz für dich auf deinem Platz. gerade mal nachgeschaut, wie alt der Abraham geworden ist. Der ist 175 Jahre alt geworden, der Kerl. Das ist schon eine Menge. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich könnte mir helfen, wie alt war er, als Isaak geboren wurde. An die 100, über 90, aber Sarah war, glaube ich, 90 und er war älter. Also gehen wir mal von rund 80 Jahren aus nach der Geburt seines Sohnes. Dann hat er schon noch ein paar Generationen miterlebt. Ist das nicht schön? Von nichts zu so viel Leben, von Einsamkeit und Traurigkeit zu so viel Fülle. Halleluja. Mach dir das zum Bild und zum Glauben für dein eigenes Leben. Halleluja. Ja. Amen.